Lass uns zuerst einen Text aus dem Neuen Testament lesen. Befindet sich in Matthäus 20, 29. Vers. Matthäus 20, ab Vers 29. Als sie Jericho verließen, folgte ihm eine große Zahl von Menschen. An der Straße aber saßen zwei Blinde, und als sie hörten, dass Jesus vorbeikam, riefen sie laut: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Die Leute aber wurden ärgerlich und befahlen ihnen zu schweigen. Sie aber schrie noch lauter: Herr, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Jesus blieb stehen, rief sie zu sich und sagte: Was soll ich euch tun? Sie antworteten: Herr, wir möchten, dass unsere Augen geöffnet werden. Da hatte Jesus Mitleid mit ihnen und berührte ihre Augen. Im gleichen Augenblick konnten sie wiedersehen und sie folgten ihm. Jesus, unser Retter, wird hier von den Suchenden als Sohn Davids genannt. Und das ist auch einer von Gründen, warum werde ich heute über David lesen. Weil was wir von David lernen, vielleicht könnte uns helfen, auch Jesus ein bisschen näher zu verstehen. Und zweitens, zu Definition der Gnade. Hier Jesus hat jemanden gerettet, so wie wir das verstehen. Ich meine, mein intuitives Verständnis von Gnade ist, dass Jesus für mich gestorben ist und ich bin damit gerettet, so sehr kurz gefasst. Hier in dieser Story, war Jesus gnädig? Hat er Gnade erwiesen für diese Blinde? Ja. Jesus hat in dieser Story etwas Gutes getan, was wir auch im allgemeinen Sinne als Gnade verstehen können. Und diese Aspekte Gnade und ihre Grenze will ich auch heute berühren in unserer Lesung von David-Text. Danke für den Text, für das Lesen vom Text, das hat mir sehr geholfen. Ich werde so machen, wir lesen den Text und ich gehe so wie kleine Exegese erstmal und dann kommentiere ich, was könnte es vielleicht für uns heißen. Als nun der König in seinem Haus wohnte und der Herr ihm Ruhe vor allen seinen Feinden ringsum verschafft hatte, sagte er zu dem Propheten Nathan: Ich wohne in einem Haus aus Zedernholz. Die Lade Gottes aber wohnt in einem Zelt. Warum war das Problem? Was hat David hier gemerkt? War das Ungerechtigkeit? Vielleicht? Hat er gespürt etwas in sich? Das Segen, das er für sich bekommt, ist vielleicht unangemessen groß. Das ist vielleicht so ein Gefühl, wie man so ein leckeres Essen hat, so volle Teller, so wirklich so groß, viel, ein Berg. Und jemand in der Nähe sitzt und so ein trockenes Brötchen irgendwie mit Wasser. Und irgendwie, ich soll mich nicht schuldig fühlen, das ist mein Essen. Aber trotzdem, wenn ich in der Nähe jemanden sehe, ich fühle mich so ein bisschen unwohl. Als ich nach Deutschland kam, ich fühlte mich unwohl, im Urlaub zu fliegen, fahren sogar, nicht fliegen damals, Weil ich wusste, während ich jetzt in Urlaub fahre, andere Menschen jetzt fast sterben. Meine Heimatsleute. Und dieser Kontrast zu spüren, macht irgendwie, ich denke, ihr versteht das ja gut. Und was ich so verstehe, dass David dachte, okay, ich bin König, irgendwie ist es erlaubt, schickes Leben für mich, aufgrund meines schwierigen Lebens, größere Verantwortung für das Volk. Und ich habe gut gearbeitet, ich habe sehr riskiert mit meinem Leben. Ich habe dieses Volk gerettet vom Feinde. Also das heißt, Volk muss mir dankbar sein, dass er überhaupt lebt. Weil wenn nicht ich wäre, dann hätten sie wahrscheinlich nichts gehabt und gar nicht gelebt. Also mein Status ist irgendwie so ein bisschen verdient. Aber wenn ich vergleiche mich und Gott, der eigentlich die ganze Welt geschaffen hat und dieses Leben gegeben hat und mich geschaffen hat, dann natürlich mein schickes Haus aus Zederholz und irgendwelche Zelt mit Präsent oder mit Stoff bedeckt, ist schlecht zu vergleichen. Interessant ist die Antwort von Nathan. Nathan ist so das, was wir in unserer Begrifflichkeit als Stimme Gottes nennen würden. Oder Heilige Geiststimme. Das war so ein System, weil David hatte große Position, aber direkt mit Gott, das war nicht so direkt seine Sache. Er durfte direkt zu Gott sprechen, aber direkt Gott hören war meistens nicht vorhanden. Es ging eher über einen Prophet, weil diese Funktion wurde geteilt für Sicherheit, für unterschiedliche Menschen. Und Nathan sagt, geh nur und tu alles, was du im Sinn hast, denn der Herr ist mit dir. Das ist ein schönes, allgemeines Prinzip, wie soll man Entscheidungen treffen. Wenn du etwas Gutes willst, dann mach das. Was für ein Problem überhaupt mit Entscheidungen treffen? Du willst schönes Essen, iss. Du willst in Urlaub fahren, fahr. Du willst Kinder, du willst heiraten, du willst das Auto kaufen, du willst Job machen, mach. Das ist dir nicht verboten. Und wenn du etwas Gutes für Gott, du spürst, das war keine Frage, aber das war hinter dieser Satz, natürlich war Frage, was soll ich damit tun? Ich spüre Ungerechtigkeit. Ich zeige dir mein Gefühl, ich spüre Ungerechtigkeit, Hilfe. Wäre es angemessen, wenn ich diese Ungerechtigkeit in dem ausgleiche, dass ich nicht mein Haus zerstöre und wohne im Zelt? Das wäre auch eine Lösung, ja, Gerechtigkeit zu schaffen. Ich zerstöre mein Zederhaus, verkaufe, was Jesus gesagt hat, geh aus, verkaufe alles, du wirst gleich wie andere Ärmer in der Welt. David hat anders gedacht, wenn ich Zederhaus habe, dann schaffe ich auch für Gott und das wird mindestens irgendwie gerecht. Ich denke, hier dürfte ich schon fast Punkt stellen, wenn ich über große Nachfrage, Gottes Wille suchen, Gottes Stimme hören, was kann ich überhaupt entscheiden in meinem Leben? Woher kann ich wissen, was ich in meinem Leben machen darf, was nein? Steht die Antwort. Allgemein gültige Entscheidung für alle Wünsche, die ich habe. Wenn sie gut sind, ich darf sie realisieren. Außer Ausnahmen, wenn Gott etwas Besonderes geplant hat und mich bewahrt oder irgendwelche besondere Aufgabe gibt, dann soll ich seine Anweisungen zuführen. Sonst gilt das Regel. Was in deinem Herzen liegt, mach das. Dann, in der Nacht, erging das Wort des Herrn und sagt so und so, du willst das machen, so wirklich. Wenn man diese Story in Paralleltext befindet sich in 1. Chronik, in 2. Chronik 17, dann an dieser Stelle steht das Wort, nicht du willst das machen. Also direkt mit der Erklärung. Weil diese Frage ist, war irgendwie so mit kritischer Betonung. Du wirst das machen. Also bist du tatsächlich geeignet für sowas? Und dort steht auch Erklärung, wieso. Aber ich will jetzt, dass wir ein bisschen raten, wieso könnte das sein, dass eine besonders ausgesonderte und gesegnete Person wie David diese Grenze spüren sollte. Deswegen habe ich meine Predigt so genannt, so Gnade der Grenze oder Grenze der Gnade. Also Gott schenkt etwas, gibt, und dann plötzlich sagt, hier, bitte stopp. Im 2. Chronik steht, weil du zu viel Blut gegossen hast. Also deine Funktion, deine Art, deine Erfahrung passt nicht zu diesem Gestalt. Und weitere Antwort war sogar nicht nur das. Also ich finde, dass diese Frage, warum Gott hat für David nicht erlaubt, soll vielleicht man nicht sehr eng sehen, sondern in unterschiedliche Schichten. Erstmal, wer David war, was er gemacht hat. Zweitens, in welcher Zeit er lebte. Und drittens, welche Funktion hatte seine Nachkommenschaft. Und dann können wir sehen, so Zeit des Krieges versus Zeit des Friedens. David versus Salomo. Und auch Zelt versus Tempel. Zuerst Zelt versus Tempel. Was unterscheidet so sehr klar funktional diese beiden? Dort wohnt Gott und dort wohnt Gott. Deswegen so, dass Gott im Tempel stärker wird, das gehe ich nicht davon aus. Ich gehe davon aus, dass hier steht, Zeder ist teurer als Stoff. Und zweitens, dass Zelt beweglich ist. Tempel ist nicht beweglich. Und Gott weiter hier erklärt, ich war mit dir überall, wo du gingst. Art und Weise, wie David lebte, wohnte, wandelte, das war von Ort zu Ort. Dort gelebt, gegen Philister gekämpft, dort gelebt, gegen Amalekiter gekämpft, dort gelebt, noch irgendwelche Feinde gekämpft. Dort gelebt, gegen Saul, von Saul gerannt. Also er hatte keinen stabilen Ort. Und das war auch davor, als Richter waren, und das war auch davor, als Gott Israel aus Ägypten herausgezogen gebracht hat. Das heißt, Gott war folgend zum Volk quasi. Also Volk geht und Gott geht mit. Also so wie kleine Kinder und Eltern. Es gibt so kleine Kinder, er will dorthin. Und Eltern nach ihm. Also liebt dann Eltern weniger das Kind, weil das Kind schon endlich sitzt? Nein. Aber Zeit der Entwicklung erlaubt jetzt so, dass manchmal darf Kind so ein bisschen gehen und Eltern quasi folgen ihm nach. Und Argumentation von Gott war auch, ich habe nie gesagt, ich würde das brauchen, diesen Tempel. Das war eine menschliche Initiative quasi. Und ich bin zufrieden komplett. Und eigentlich, ich will dir das Haus bauen. So Hauptgrund. Projekt Gottes war, nicht innerhalb von Davids Leben seine ganze Gnade ausgießen für das Volk und für die Geschichte der Welt, sondern dass jeder Vertreter ganz lange Linie, mehrere Generationen vor Jesus, eigene Teil erfüllen in dieser Geschichte. Und Davids Teil war, Frieden zu schaffen, also zu kämpfen für den Frieden, vielleicht etwas für den Tempel vorzubereiten, aber seine Aufgabe war nicht, den Tempel zu bauen, weil bewegliches Leben entspricht nicht festen Friedenszeit. Und wenn wir zum Beispiel bei Kohelet lesen, es gibt so einen Text, ja, über die Zeit, Zeit für jede Zeit. Alles hat seine Stunde, das dritte Kapitel von Kohelet. Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. Ich verpasse ein paar Sätze, aber hier steht so. Zum Beispiel dritter Vers. Eine Zeit zum Toten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Niederreißen und eine Zeit zum Bauen. David hatte Zeit, so ein bisschen zu niederreißen vom Feinde, aber noch nicht zu bauen. Oder 6b. Eine Zeit zu behalten und eine Zeit zum Wegwerfen. Oder 8. Eine Zeit zum Leben, Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Das heißt, es gibt von Gott bestimmte Epochen, es gibt bestimmte Zeiten, wo Gott versteht, in dieser Zeit ohne Krieg funktioniert nichts. Mein Plan weiter funktioniert nicht. Schlechte Sachen muss bekämpft werden. Und wenn ich in diesem Moment sage, lass uns jetzt friedlich behandeln. Ich gehe komplett dagegen, Gottes Plan. Auch umgekehrt, wenn Gott sagt, jetzt müsst ihr umarmen und küssen und ich kämpfe, dann gehe ich auch gegen Gottes Plan. Das heißt, Aufgabe Nummer 1 ist zu erkennen, was gerade Gott jetzt tut und dementsprechend zu handeln. Nicht einfach mein Wesen ausgehend. Ich mag Fahrrad fahren und ich werde jetzt überall immer nur Fahrrad fahren. Aber irgendwo passt das nicht. Wenn ich hier predigen will, dann muss ich ein bisschen denken, okay, welche Art jetzt passender ist vom Transport. Welche meine Eigenschaft, was ich machen kann, ist passender zur Situation. Das heißt nicht, dass Gott den Tempel komplett nicht wollte. Aber das war noch nicht die Zeit. Jetzt können wir auch David und Salomo von ihrem Charakter mehr anschauen und vergleichen. Weil Salomo ja, wie wissen, den Tempel gebaut hat. David heißt, die Name, man kann dieses Wort auch im Hohes Lied treffen, das ist von Dodi, mein Geliebte. Also Wurzel des Namens ist Liebe. Und Liebe, das ist sehr große Vorbereitungskraft. Das ist die beste kämpferische Kraft, dass man Feinde in Frieden bringt. Man kann Feinde in Frieden nur durch Liebe bringen, außer man sie vernichtet. Was bedeutet Salomo? Salomo kommt vom Shalom, vom Frieden. Das heißt, schon im Namen Gott hat gezeigt, welche Hauptaufgaben habe diese Person. Und wir können das auch ein bisschen eschatologisch, wir sind Christen, wir können das auch eschatologisch ein bisschen denken. Jede Person in diesen mehreren Generationen vor Jesus hatte eigene Aspekt von Messias. in sich symbolisiert. Und kann sein, dass das, was David in Jesus symbolisiert, war ein bisschen anders, was Salomo in Jesus symbolisiert. Und sie durften nicht das mischen, weil dann wäre Verständnis von Messias durcheinander. Was meine ich? Davids Funktion war Volk zusammenzubringen und vorbereiten für Friedenszeit. War das Aufgabe von Jesus? Ja, aber nicht immer. Bis bestimmte Zeit hat er seine Aufgabe gemacht, zum Himmel gekommen. Und dann, wir glauben, irgendwann kommt noch auch genau gleiche Jesus, aber mit dieser Salomos Friedensfunktion als Herrscher, wo er schon herrscht von allem. Und das ist unterschiedliche Zeiten, das ist das gleiche Messias, aber das sind unterschiedliche Funktionen von Messias. Das kann auch erklären, warum Saul wurde abgelehnt. Wir haben letztes Mal über Demut gehört und ich sehe hier von David großes Beispiel, wie man reagiert auf die Situation, wenn Gott mich begrenzt. Also Gott gibt allgemeine Gnade, aber meine Aufgabe, mein Teil in seiner Geschichte ist klein und ich muss das akzeptieren. Ich muss akzeptieren, dass das, was Gott durch mich tut, ist nicht unendlich. Seine Gnade ist allgemein gültig, ist sehr groß. Seine Gnade in mir wirkt begrenzt. Und Saul, was hat er gemacht? Was war sein Fehler? Opfer bringen ist eine gute Sache. Gute Sache. Niemand kann sagen, dass Opfer zu Gott bringen ist eine schlechte Sache. Aber seine Aufgabe war, seine Grenzen zu akzeptieren und sagen, aber das ist nicht meine Sache, Opfer jetzt zu bringen. Es gibt Prophet und ich muss sitzen und warten, bis er das macht. Weil Gott hat ihn legitimiert. Und theoretisch, David könnte hier genau gleiche Fehler machen. Gott sagt, bau keinen Tempel. Und sagt David, aber ich habe Ressourcen und Wunsch und Bock und Zeit. Ich habe alles. Warum soll ich das nicht machen? Aber er hat gesagt, okay, ich habe verstanden. Dein Plan, dein großer Plan, ist viel größer als mein Leben. Und ich akzeptiere diese Teil. Vielleicht, dass es nicht so ganz direkt im Text steht, vielleicht ist es ein bisschen anderer, nicht typischer Blick auf diesen Text, aber ich denke, wenn wir das lernen zu verstehen, es wird extrem, extrem viel helfen. Warum? Ich habe gemerkt, mit Gesprächen mit jungen Menschen, aber auch in mir selbst, wenn ich über Wünsche, Träume austausche, wenn es um Wünsche oder Träume austausch geht, sehr oft diese Träume sind so groß, die sind weit weg außerhalb von egal welchem Vermögen von einer einzigen Person. Ich will, dass alle Kriege beenden. Ich will, dass jeder jetzt Vegetarier wird. Ich will, dass jetzt keine Tiere mehr leiden. Ich will, dass jetzt das und das passiert. Und das ist ein guter, super cooler Wunsch. Also, wenn jetzt alle Tiere sich nicht fressen, ist auch gut. Aber wie realistisch ist das, dass ich das realisiere? Ich kenne Menschen, die sehr, sehr kämpfen für irgendwelche so globale Sachen. Aber zu Hause ist Chaos. Im Zimmer ist Chaos. Keine Kraft, Bett gerade zu machen. Und ich denke, interessant, wie kann diese Kraft, dass keine Ordnung im Zimmer hat, große Veränderungen in der Welt schaffen? Passt das irgendwie nicht zusammen? Fokussiere deine Stärke, deine Energie auf deine Aufgabe, für welche Gott dich berufen hat. Das machst du das gut. Wenn es wird eine Predigt pro Jahr, aber realistisch, mach diese eine Predigt. Das heißt nicht nichts machen. Es geht nicht darum, nichts machen. Aber es geht darum, fokussiere auf deine Aufgabe. Und dann wird Erfolg sichtbar und gut. Ich kann nicht jetzt 100 Frauen heiraten und 200 Kinder gebären. Das ist Katastrophe. Ja, ich will viel mehr Kinder. Und viele Männer schaffen es nicht, ja, mit einer Frau. Das ist zu kompliziert. Aber wenn man schafft, auf eine Aufgabe, auf eine Gemeinde, auf eine Frau, auf nur ein paar eigene Kinder, es gibt Potenzial zum Erfolg. Und Davids Vorteil war, dass er seine Begabung so wahrgenommen hat, wie Gott ihn vorbereitete. Und das ist auch so die Verlängerung vom letzten Thema, von dieser Akzeptanz von, vielleicht das ist klingt ungewöhnlich, Grenze der Gnade, weil wir verstehen, dass Gnade allgemein ist so groß, so weit weg. Aber Wirkung der Gnade in meinem Leben, in meinem konkreten Leben, ist immer begrenzt. Das muss ich erkennen. Und wenn ich zum Beispiel zurück zu diesem Text gehe, auf Matthäus, das ich am Anfang an gelesen habe. Sie schreien Erbarmen mit uns und Jesus hat sie sich zum Sehen gebracht. Was hat mit diesen Menschen das gemacht? Zu was wurden diese Menschen befähigt? Etwas Besonderes? Sie haben jetzt Himmel bekommen, Engel gesehen? Nein, sie haben normal geworden. Sie dürfen jetzt einfach sehen wie andere Menschen und Teil der Gemeinschaft haben und vielleicht Potenzial, sie können auch anderen den Weg zeigen. Jetzt, wenn ich auch nicht blind mehr bin, dann darf ich auch anderen den Weg zeigen. Wenn wir in diesem Buch 2. Samuel eine Seite zurückblättern, 5. Kapitel, es gab eine Story hier mit David, als er Jerusalem gerade eroberte, da steht so, der König, also David, zog mit seinen Männern nach Jerusalem gegen die Jebusiter, die in dieser Gegend wohnten. Die Jebusiter aber sagten zu David, du kommst hier nicht herein. Die Blinden und Lahmen werden dich vertreiben. Das war quasi wie Versuch, David auszulachen. Dass wir sind so stark, dass wenn wir nur Blinden und Lahmen gegen dir stellen zu kämpfen, dann trotzdem verlierst du deinen Kampf. Also schaffst du gar nicht, hier in die Stadt reinzukommen. 5. Kapitel lese ich ab 6. Vers, falls jemand parallel sieht. Dennoch eroberte David die Burg Zion. Sie wurde die Stadt Davids. David sagte an jenem Tag, jeder, der den Schacht erreicht, soll die Jebusiter erschlagen, auch die Lahmen und Blinden, die David in der Seele verhasst sind. Daher sagt man, ein Blinder und ein Lama kommt nicht ins Haus. Seit dieser Zeit, diese Kategorie Blinden und Lahme, die waren noch extra außerhalb des Volkes. Weil damals die Feinde Israels so schlecht mit David gehandelt haben. Und was macht Jesus? Er heilt diese Lahme und Blinde, damit sie jetzt wieder zurück als Teil des Volkes werden. Das ist spannend, dass Jesus als Sohn Davids ist größer als David. Und er sogar repariert und wiederherrscht einige Aufgaben, die David noch nicht gemacht hat. Und wenn ich zur Anwendung komme von dieser Story, ich sehe ein paar Punkte, was ich lernen kann und mit euch teilen, falls es vielleicht auch zu euch ein bisschen zu Nutzen kommt. Erster Punkt, wenn ich nicht weiß, was soll ich tun, aber ich bin Christ und meine Wünsche sind sauber, ich darf sie machen. Ich muss nicht Offenbarung Gottes bekommen, soll ich jetzt heute meinen Raum aufräumen oder nicht. Das ist allgemeine gültige Wahrheit, ich darf das machen. Wenn ich Wunsch habe, etwas in der Gemeinde tun, ich muss nicht unbedingt irgendwelche Bestätigung bekommen, soll ich das, soll ich nicht machen, soll ich meine Eltern besuchen, soll ich nicht besuchen. Es gibt eher etwas, was ich merke, zieht mich, Gutes zu tun, dann mache das. Das ist allgemein gültige Regel. Wenn es etwas Besonderes ist und ich Gottes Stimme höre durch Heiligen Geist, hier kommt eine Erklärung nach ein paar Zeit, ich verstehe, dass jemand kommt und erklärt, wie man das macht. Dann muss ich natürlich aufpassen und aufmerksam sein, wo sind meine Grenzen. Und David als Vertreter, als Vorbild, als Abbild von Liebe, die auch in dieser Demut innerhalb des Volkes funktioniert, das ist unsere Fähigkeit, obwohl meine Begabungen, meine Aufgaben schienen mir zu klein, um die ganze Welt zu retten. Trotzdem, ich darf freuen und sie mit Fleiß machen. Ich darf nicht frustriert werden, dass mein Leben ist zu kurz, dass ich bin zu klein, dass mein Vermögen ist zu wenig, dass meine Aufgabe in Gottes Plan mir selbst nicht genug groß scheint, deswegen fange ich gar nichts an. Das ist leider Wahrheit, wir sind alle zu klein. Gottes Plan ist extrem groß. Gottes Tempel, den er baut, ist sehr groß. Gottes Gnade ist sehr groß, die er für die Welt zeigt. Aber Gottes Gnade, die ich erfahre, ist begrenzt. Gottes Liebe, die ich erfahre, ist sehr klein. Gottes Liebe, die ich anderen zeige, ist auch klein. Aber diese Kleinigkeit soll mich nicht frustrieren und nicht sagen, nein, ich bin groß, ich werde alles machen. Ich werde jetzt alles machen, was alle meine nach mir Generationen machen sollten, ich mache jetzt allein. Das wird einfach zum Witz vielleicht maximal, im guten Fall. Ich schaffe es nicht. Und ich wünsche uns Ermutigung, dass wir innerhalb unseres kleinen Lebens vollständige und qualitative Freude bekommen, dass wir als Teil von diesem großen Bau sind. Uns scheint, dass David sehr groß war, aber für ihn, ich vermute, das war peinliche Begrenzung. Du darfst etwas nicht bauen. Du kannst, aber du darfst nicht bauen. Überlasse das für deinen Sohn. Ich hoffe, dass meine Idee war verständlich. Ich hoffe, das war eher zur Ermutigung als zur Frustration, dass wir klein sind. Klein bedeutet, dass es machbar ist. Wenn ich sage, klein, das ist nichtig und nicht wertvoll, dann bin ich falsch verstanden. Ich hoffe, dass ihr das nicht versteht. Klein bedeutet, es ist machbar. Und dann bekommen wir unseren Gärtenplatz im Gottes Tempelbau, im Gottes gnädigen Tempelbau. Amen.